Meine Güte.
Was denn?
Ja, der Knopf klemmt.
Es ist ein digitaler Knopf, der kann nicht klemmen.
Ja, okay, es geht los.
Hallo und herzlich willkommen zu den Chaosbären. Heute mit Folge Nummer 2 und damit ist das Wichtigste für uns eigentlich auch schon geschafft, denn nach zweimal heißt es ja in Köln, es ist jetzt schon Tradition.
Alle guten Dinge sind 3.
Ja, das kommt später, aber erstmal nach dem zweiten Mal ist es in Köln alles schon Tradition. Das heißt, wir sind jetzt ein traditioneller Podcast zu Brettspielen und anderen Spielen. Und ja, herzlich willkommen nochmal. Auf der anderen Seite des Internets sitzt der Björn.
Und mir gegenüber, ganz weit weg, an der anderen Seite von Köln, sitzt der Robert.
Hallo. Ja, und wir fangen wie immer an, bevor wir euch das Spiel des Tages oder des Podcasts vorstellen, mit dem, was uns in der letzten Woche beschäftigt hat. Was war das denn bei dir, Björn?
Bei mir, ich habe Einhorn Glitzerglück gespielt.
What?
Und ich habe gewonnen.
What? Was ist das? Ich will alles dazu wissen. Ist es auf einer Prinzessin Lilifee-Skala von... Naja, da gibt's eigentlich nur 10. Wo liegt's da?
Also man spielt ein nettes kleines Einhorn. Eins von 4. Die haben auch alle Namen, die habe ich aber jetzt wieder vergessen. Und dann muss man einer Wolkenstraße entlang reisen und möglichst viele Wolkenkristalle einsammeln. Und wenn man als erstes ins Ziel kommt, weil man würfelt, das ist ein Würfel- und Ziehspiel. Wenn man als erstes ins Ziel kommt, kriegt man extra 4 Wolkenkristalle. Aber man sollte auf dem Weg dahin, kann man es auch schaffen, mehr Wolkenkristalle zu sammeln, als der Erste, der dann ins Ziel geht, dann noch kriegen kann. Und dann hat man trotzdem gewonnen. Aber es ist alles natürlich sehr unübersichtlich, weil das sind ja bestimmt schon über 10 Wolkenkristalle, die man so hat. Und auf der Rückseite, man kann das Spielbrett dann quasi umdrehen und dann kann man die Wolken alle schön, die Kristalle alle schön aufreihen und kann dann sehen, wer der Erste ist. Das ist auch sehr hilfreich. Man hat jetzt nicht so viel Entscheidungsmöglichkeiten, wenn man das Spiel spielt. Aber das hat man in Monopoly ja auch nicht. Also das ist auch erfolgreich. Ich weiß nicht, warum das nicht auch Alltime und das Beste an dem Spiel, es ist schnell vorbei.
Und dann kann man es nochmal spielen wahrscheinlich.
Ja.
Ja, wie oft hast du es gespielt?
Das Gute, spätestens nach dem zweiten Mal ist einer heulend woanders hin verschwunden.
Okay, aber du hast das erste, ich erinnere mich, du hast es irgendwie auf Twitter gepostet und irgendwie das erste Spiel hast du aber, obwohl du dachtest, es lief gut, verloren, oder?
Oder umgekehrt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Oder das zweite Spiel, keine Ahnung.
Die Partien sind nicht mehr, nicht ganz so in Erinnerung geblieben. Das ist ein Spiel, was man nicht, was nicht unbedingt Momente erzeugt, über die man noch lange Jahre reden wird.
Okay, das ist natürlich spannend.
Tja, da gibt's andere Spiele, die solche Momente erzeugen.
Möglicherweise. Ich versuche das mal bei mir irgendwie chronologisch zu ordnen. Clevererweise, nachdem wir letzte Woche Star Realms vorgestellt haben und da sehr exzessiv drüber gesprochen haben, kam dann für die digitale App, das ist auch sehr redundant, für die App kam eine neue Erweiterung raus.
Das nennt man Tautologie.
Okay, Herr Lehrer. Hast du nicht Ferien? Lass mich in Ruhe. Und das ist die United Assault Expansion mit 8 neuen Karten. Und die ist ganz lustig. Das sind wieder so Dual-Faction-Karten mit so ein paar lustigen neuen Mechaniken. Dass man zum Beispiel Karten eines bestimmten Wertes von seinem Ablagestapel oben auf seinen Nachziehstapel legen kann. Einfach so. Ist zum Beispiel eine Eigenschaft einer Karte. Und ist ganz lustig.
Hattest du nicht genau das als überpowered eingeschätzt?
Das gab's ja so vorher noch gar nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ziemlich powerful. Das ist eine Karte, die kostet 3 und mit der kannst du eine 5er-Karte aus deinem Ablagestapel auf dein Deck oben drauflegen, dass du den als nächstes ziehst. Das ist ziemlich krass. Ja, das war nur so ein kleiner Punkt meiner letzten Woche, da ich da natürlich immer ständig aktiv bin und hat das natürlich so einen Teil weggenommen. Was haben wir sonst gemacht? Da muss ich ja, glaube ich, schon zum Freitag gehen. Und da haben wir natürlich zusammengespielt, wie wir es freitags immer machen in unserer Spielerunde. Ja. Ein weiteres Kapitel in Gloomhaven bestritten.
Ja. Ein sehr schönes Spiel.
Ja. Und was gewonnen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee,
wir haben es nicht gewonnen. Was aber gar kein Problem ist, weil das ist meinem Lebensziel sehr zuträglich gewesen, dass wir nicht gewonnen haben.
Ja.
Weil es ist nicht semi-kooperativ, kann man nicht wirklich sagen, aber tja. Ich möchte ja gar nicht spoilern.
Jeder verfolgt also seine eigene Agenda. Das ist so ein Element des Spiels, was dieses Kooperative, was es ja durchaus ist, ein bisschen aufweicht und ein bisschen unberechenbarer macht, je nachdem, wie hart die Spieler das durchziehen möchten, ihren Ego-Trip dann zu fahren.
Ja, ich habe auch schon von Runden gehört, die das tatsächlich ganz, ganz wenig kooperativ spielen und wirklich so die knallharten Söldner raushängen lassen. Kann man auch machen, wenn man daran Spaß hat, aber wir sind eher kuschel-kooperativ, oder?
Ich wüsste aber auch nicht, also wir haben ja schon unsere Schwierigkeiten und ich wüsste nicht, wie es funktioniert, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Also, ne, in bestimmten Bereichen natürlich, ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, rennt der Heiler dann rum und heilt sich nur selber oder was? Das funktioniert ja nicht.
Dann schafft man das Szenario nicht, das ist wohl.
Ja, eben. War auf jeden Fall ganz spannend. Wir sind dann, nachdem es letzte Woche eigentlich, oder war es letzte Woche schon, ne? Wir haben letzte Woche auch gespielt.
Ich weiß nicht mehr.
Beim letzten Mal auf jeden Fall. Letztes Mal davor war es ja sehr erfolgreich, möchte ich sagen. Und jetzt wieder so ein kleiner Dämpfer. Aber,
oh, ich war super erfolgreich. Ich habe mein Lebensziel erreicht.
Ja, du hast dein Lebensziel erreicht. Das heißt, und das finde ich so ein bisschen schade. Das haben wir nicht würdig genug zelebriert, wie du dann deinen neuen Charakter ausgepackt hast. Ja. Ich habe nämlich zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen, was der überhaupt ist und was der überhaupt kann. Aber das gucke ich mir dann nächstes Mal an.
Er hat eine Säge.
Das gucken wir dann nächstes Mal und ich bin inzwischen ganz zufrieden mit meinem Charakter, mit dem ich ja auch lange zu kämpfen hatte.
Ja, ich erinnere mich, wie du gesagt hast, es muss doch funktionieren.
Ja, und inzwischen funktioniert es ganz gut und man kann, ja, ich sammle jetzt Erfahrung, womit ich so auch meine Probleme vorher hatte, aber jetzt so, ist immer so, wenn ihr im Brute spielt und auch eure Probleme habt, so ab Level 4, Level 5 wird's deutlich besser. Gloomhaven haben wir gespielt.
Aber es liegt ja auch daran, dass die Erfahrung anders generiert wird als in anderen Spielen. Ne? Also da muss man auch wirklich drauf spielen, wenn man Erfahrungen haben will.
Ja, ja. Das war am Anfang was für mich halt schwerer, weil das immer nur so Einmalkarten waren und die benutzt du dann zögerlich oder erst sehr spät und da kommt dann auch nicht so viel bei rum und inzwischen habe ich halt auch so Angriffskarten, die, wenn man sie benutzt, eine Erfahrung generieren. Und das kann man dann halt mehrfach machen und das ist ganz praktisch. Und dann kommt da auch was bei rum. Ja, Gloomhaven werden wir sicherlich irgendwann mal auch im Großen vorstellen, aber nicht heute. Vielleicht machen wir da ein bisschen weiter fortgeschritten.
Wenn wir das durch haben, machen wir das.
Ja, okay, also so, lass mich überlegen, eine Folge pro Woche, vielleicht zur 100. Aber ich glaube noch nicht, dass das dann so weit kommt. Okay, das haben wir gespielt und danach dann ein
Spiel. Ihr habt's hier gehört, 100. Folge Gloomhaven.
Ja, wenn wir es dann durch haben, was ich noch nicht weiß. Aber schauen wir mal. Danach haben wir ein weiteres Spiel gespielt, was wir vorher noch nicht gespielt haben, was wir einem der Mitspieler vorher geschenkt hatten, also nicht an dem Abend, an einem anderen Abend, weil das ja in unserer Runde irgendwie auch traditionell immer so ist, dass man dann als Gruppe dem, der Geburtstag hat, ein Brettspiel schenkt. Automobile. Oder heißt es Automobiles? Ich glaube Automobile, ne?
Ich glaube Automobile auch, ja. Ja. Ja, das ist ein nettes, kleines, taktisches Rennspiel, wo man einen Sack hat, den man mit Würfeln füllt, also nicht Würfel, sondern Cubes, die einfach nur farbig unterschiedlich sind und die zieht man dann da raus und würfelt die auch nicht, sondern legt die dann auf sein Tableau und kann damit so seine Aktion machen, Dinge kaufen, was ist ein Dice, nee, Backbuilder heißt das.
Also Backbuilder, es ist tatsächlich aber Automobiles, da muss ich jetzt, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Automobiles ist was anderes. Ist auch ein Spiel, aber ein anderes.
Ein Backbuilder mit Back wie Tüte.
Ja, so könnte man es nennen.
Nein, so heißt das.
So heißt das?
Ja, das ist Backbuilder, es gibt's. Du baust dir quasi dein Säckchen zusammen.
Es ist ganz spannend, weil es gibt ja. Also man hätte es auch als Kartenspiel konzipieren können, als Deckbilder eben.
Ja.
Weil du hast ja jeder Würfel steht ja für eine Karte im Prinzip, die ja auch ausliegt auf dem Tisch, aber eben nur einmal, was natürlich Material spart auf der einen Seite, mit den Würfeln dann aber wieder ein anderes Element bringt, ist ganz lustig.
Na gut, aber du kannst sie nicht so schnell austauschen. Du kannst halt sagen, die gelbe Karte steht für das und oder der gelbe Würfel steht für die Karte, diese Eigenschaft. Ja. Und wenn das kann man, das Set kann man halt je nach Spielrunde variieren und ändern. Und so hat man dann halt schneller wieder ein neues Set gemacht. Und wenn du das alles als Karten druckst, dann ist das ja viel, viel mehr Material, als wenn du nur Würfel hast, die dann für die Karten stehen.
Ja, aber dafür wären es halt weniger Würfel. Also das ist dann immer so, egal. Ja, ne, es wären ein paar Karten auf jeden Fall. Von daher ist das mit den Würfeln ganz nett. Die sind natürlich auch irgendwie endlich da in ihrem Packungsding. Es ist ganz lustig auf jeden Fall gemacht. Es ist halt ein Autorennspiel. Wir haben jetzt, weil es dann nach Gloomhaven auch schon relativ spät war, haben wir dann nur eine Runde im Prinzip gespielt.
Von möglichen 7. Also als Absackerspiel ist eher schlecht.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es dafür gedacht ist. Ich wäre tatsächlich gespannt, wie es ist, wenn man tatsächlich ein paar mehr Runden spielt, wie sich dann Dynamiken entwickeln, weil man ja dann auch irgendwann mehr und mehr und mehr von diesen Würfeln hat.
Und auch Würfel, die nichts machen, die man dann wieder loswerden muss.
Genau.
Muss man sich quasi selber so eine Engine bauen, ne? So eine Deckbild-Engine, wo man dann sagt, okay, ich habe die Würfel dafür drin und ich habe die Würfel dafür drin und dann, dann baut man sich seine Engine daraus.
Ja, wie passend. Man baut sich einen Motor in einem Autorennspiel. Ja, thematisch passt es perfekt. Ja, das haben wir gemacht. Am Freitag. Dann am Samstag war ich bei meinen Eltern und wir hatten Besuch von meiner Großcousine aus Nordamerika mit ihrem Mann. Okay. Und das heißt bei uns traditionell dann immer eine Runde Doppelkopf.
Ah. Ich dachte, es ist Imperial Assault.
Nee, das kommt später. Doppelkopf, einfach nur das Kartenspiel für 4 Spieler. Also Standard, man nimmt ein Standard-Kartenspiel und es ist jetzt kein, es ist jetzt nichts, was man kaufen kann. Vielleicht kann man es auch irgendwie kaufen, vielleicht gibt es irgendwas Abgepacktes, aber das ist Quatsch, man braucht einfach nur 2 Kartenspiele. Schmeißt die zusammen und spielt das dann, ist eigentlich auch ein recht bekannt, ich weiß nicht, ob es mega bekannt ist, aber es ist schon so ein Klassiker-Kartenspiel wie Skat oder Rome oder irgendwie sowas.
Also zwei 52er Kartenspiele?
Jetzt müsste ich überlegen, bei 52ern ist alles von 2 dabei.
Ja.
Ja, alles von 2 bis, da gibt es verschiedene Varianten. Wir spielen es mit 2 bis 9 raus. Es gibt auch Varianten mit 9ern drin.
Okay.
Und es gibt einige Varianten. Ich habe jetzt irgendwie im Nachhinein, weil ich so schlecht war und ich hatte auch sehr mit den Karten zu kämpfen. Es ist halt auch ein bisschen Glück dabei, aber es ist halt auch ein bisschen taktisch und man kann das schon beeinflussen. Und das hat mich jetzt so ein bisschen gekitzelt, dass ich dann in der Runde Vorletzter bin ich, glaube ich, geworden. Und jetzt habe ich mir eine App runtergeladen und spiele da immer mal ab und zu so ein bisschen drin. Und da sind die Regeln teilweise anders. Also da funktionieren Soli, wenn man man spielt immer 2 gegen 2 im Prinzip und das wird entschieden durch die Karten, die man bekommt. Also die beiden Spieler mit den Kreuz-Damen spielen zusammen und die beiden Spieler ohne die Kreuz-Damen spielen zusammen. Es gibt da verschiedene Varianten offensichtlich. Und offensichtlich spielen wir die Soli sehr anders, als es dann wohl dem offiziellen Doppelkopf-Reglement wieder entspricht. Und das finde ich sehr seltsam. Da muss ich mich in der App noch dran gewöhnen. Aber gucken wir mal. Das ist dann aber auch nicht so gut als Übung geeignet für das, was dann nächstes Jahr oder in 2 Jahren mir wieder blüht, wenn es dann wieder in diese Runde geht. Weil das eigentlich die einzigen Gelegenheiten sind, zu denen ich Doppelkopf spiele tatsächlich.
Oder du gehst mal auf die Spiele, wo es ein Turnier gibt und setzt dich da hin und hast dann... Ich erzähle die Geschichte ein andermal.
Und lass mich da abschlachten. Okay, alles klar. Ja, das war mein Samstag und dann hatte ich noch den Sonntag und da habe ich Imperial Assault gespielt. Das ist ja letztes Mal irgendwie der Technik zum Opfer gefallen, aber ich habe es auch weitergespielt. Imperial Assault, ein Dungeon Crawler à la Descent, aber eben im Star Wars Universum angesiedelt und das haben wir mal eine ganze Zeit lang gespielt.
Das stimmt.
Und dann irgendwann nicht mehr, weil die Problematik dort darin besteht, dass es einer gegen den Rest ist oder alle gegen einen, weil einer spielt eben das Imperium und die anderen spielen die Rebellen und das ist nicht immer ganz einfach für den einen Der musste schon was aushalten und ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum es bei uns irgendwann nicht mehr fortgesetzt wurde.
Ja, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt fluktuierende Spielergrößen bei uns.
Ja, genau, das stimmt.
Und da sind wir dann auch auf Zombies halt umgeschaltet, glaube ich. Das war.
Aktuell sind wir ja, wenn es immer passt, 5 und da waren wir bis zu 7, glaube ich. Ja. Und immer sehr unterschiedlich in der Besetzung, wer dann gerade konnte und dann ist es halt schwer, so ein Spiel auch durchzuziehen. Ja, und da habe ich irgendwie letztes Wochenende oder so, habe ich mal wieder die App entdeckt, die es dazu gibt von Fantasy Flight Games, aktuell leider nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht, es wurde immer mal auch mal auf Deutsch angekündigt, nee, aber ist noch nicht da. Und da gibt's eben auch einen Solo-Modus und das habe ich jetzt 2 Wochenenden hintereinander so ein bisschen gespielt und das macht sehr viel Spaß tatsächlich, weil ja, es hat halt auch Überraschungselemente, die du die du vielleicht als Rebellen, also ich habe ja meistens Imperial bei uns gespielt, deshalb ist das für mich auch ganz ganz anders.
Ganz grade. Neue Erfahrung.
Ja, und das ist schon sehr, sehr spannend und interessant und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil diese App schmeißt einen mit Gegnern zu, das ist manchmal echt nicht mehr lustig. Aber es ist sehr cool, also die App macht eigentlich gar nicht viel, das ist jetzt auch kein Ersatz fürs Spiel, es gibt zum Beispiel da im Google Play Store gibt's irgendwie so einen Haufen Bewertungen, die alle sagen, das ist alles Mist, das ist alles scheiße, das ist völlig unspielbar. Die haben aber, glaube ich, nicht verstanden, dass man dafür auch das Brettspiel braucht. Und
das stimmt.
Ja.
Habe ich auch gelesen.
Ja, ja. Also ohne ist es auch wirklich unspielbar, weil es macht auch gar keinen Sinn. Also was macht die? Die gibt dir die Spielplanteile vor, die du auslegen musst, gibt dir deine Startposition vor und Kisten und so ein bisschen Gedöns. Und sie gibt dir vor, was natürlich wichtig ist, was die Gegner machen und in welche Reihenfolge sie es machen und mit welchen Prioritäten sie das zum Beispiel machen auf die Blitze, die man würfeln kann, die zusätzliche Eigenschaften freischalten von den Waffen zum Beispiel, die man besitzt oder einfach von grundlegend den Aktionen. Das gibt sie vor von imperialer Seite, aber trackt ansonsten gar nichts. Also du kannst damit nicht dein Leben tracken, du kannst damit nicht deine Bewegungen tracken. Dieser Spielplan in der App ist immer leer. Da werden keine Figuren draufgesetzt. Über die App kannst du Türen öffnen und dann wird halt ein neuer Bereich freigeschaltet, was immer ganz lustig ist, weil wenn du irgendwie auf der Flucht bist und dann wird nochmal ein Areal so groß aufgedeckt wie das, wo du eben schon durch bist und du denkst, da muss ich jetzt noch durch und da kommen jetzt irgendwie noch 5 verschiedene Gegnertypen hin. Eieiei. Aber du hast halt nicht dieses Gloomhaven-Ding, dass dir irgendwann die Zeit davon rennt, weil du kannst ja mal weitermachen. Ja. Du erschöpfst ja nicht irgendwann, beziehungsweise es gibt dann halt am Ende einen Rundenbonus und den kriege ich meistens nicht, weil ich dann nicht schnell genug bin, aber das ist dann eben so und das ist jetzt auch nicht weiter wild. Und es macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß und kann man machen. Kann man natürlich auch bis zu 4 Spielern dann eben gegen die App machen.
Mit wie vielen Figuren spielst du das jetzt?
2, also ja. Solo-Spiel sind 2, die du spielst und die haben dann jeweils auch immer 2 Aktivierungen. Ja. Ja, also im Prinzip ist es ja eh immer auf 4 Spieler ausgelegt, die gegen das Imperium spielen. Und ich glaube, wenn es zu dritt spielen würde, es hätte auch einer immer 2 Aktivierungen.
Ja, das wird dann so rumgereicht, ja.
Ja.
Da gibt's einen Marker für.
Und ja, macht mir eine Menge Spaß und ich weiß nicht, wie lange das noch geht, also wie lange die Kampagne noch geht, das ist auch ganz spannend, da keine Ahnung zu haben. Und jetzt habe ich letztens gelesen, letzte Woche oder so wurde angekündigt, Mitte August kommt eine neue Kampagne. Und das wird mich wahrscheinlich dazu verleiten, mal wieder eine neue Erweiterung zu kaufen, weil die Jabba's Rams Erweiterung, die habe ich noch gar nicht, aber die braucht man dann dazu. Und da werde ich wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Geld dafür ausgeben.
Du hast den Heavy Weapons Guy, oder? Der mit der dicken Kanone.
Ich weiß gerade nicht, was du meinst.
Aus der ersten Erweiterung gibt's einen Helden, der hat so eine fette Kanone.
Was war denn das? Das war im Schatten der Zwillingssonne?
Ja, ich glaube schon.
Guck mal gerade in den Karton, aber ich glaube, ich habe die schon im...
Ja, welche beiden Helden hast du denn?
Welche beiden Helden? Ach, das meinst du. Nee, ich habe tatsächlich Jin Rodan und Garkan, also den Wookie und die weibliche Han Solo im Prinzip. Das sind die 2, weiß ich jetzt nicht. Das war irgendwie das Erste, was die App... Ich habe tatsächlich auch das Tutorial nochmal gespielt gehabt, um mir so die Regeln wieder ein bisschen reinzubekommen. Es war ein bisschen lang, aber es war auch sehr gut, sich das nochmal so alles nochmal ins Gehirn zu rufen und... ja, deshalb habe ich die beiden dann auch für das komplette Ding übernommen und dann gucke ich mal, was ich beim nächsten Mal mache. Ich glaube, ich werde es auch tatsächlich, vielleicht spiele ich die Kampagne auch nochmal, aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo du, also es ist ja immer bei Imperial Assault, war ja auch immer, du verlierst eine Mission und dann geht halt der Baum auf. Wenn du verlierst, gehst du in die Richtung und wenn du gewinnst, gehst du in die Richtung. Und jetzt habe ich letztens mal das erste Mal eine Mission verloren und es war okay, also es war halt auch ziemlich schwer. Aber ich bin gespannt. Also das werde ich dann eventuell auch nochmal versuchen, das anders zu spielen. Wobei ich nicht weiß, wo man dann, wenn ich jetzt eine Mission gewonnen habe und man dann absichtlich irgendwie verlieren muss, um dann an die andere, den anderen Weg freizuschalten, dann ist es vielleicht auch nicht so toll. Aber mal gucken. Wie gesagt, macht mir aktuell sehr viel Spaß, ist für Solo auf jeden Fall geeignet. Und ja, das war Imperial Assault und das war es eigentlich auch dann für mich, was ich so gespielt habe in der letzten Woche.
Ich habe auch mal die Descent Second Edition, die App dafür auch ausprobiert. Es hört sich alles recht ähnlich an. Man konnte da immer auch angeben, welche Erweiterung man hat und dann werden entsprechend die Kampagne angepasst und tauchen dann die Monster aus den Erweiterungen zum Beispiel auf oder auch mal eine Bodenplatte aus einer Erweiterung.
Ja, das ist ein bisschen weird. Also Bodenplatten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, da reicht das Grundspiel. Man kann da auch seine Erweiterung angeben und dann werden halt die Gegner hauptsächlich, oder auch die Helden, wahrscheinlich kann man dann auch wählen, aber die Gegner werden dann reingefügt, was keinen großen Effekt hat, außer dass du manchmal echt wirre Konstellationen hast, wenn dann irgendwie ein Wampa dir in einer Dschungelwelt begegnet. Was? Ich weiß nicht, ob ich das im nächsten Run noch mache, die damit reinzunehmen, weil es wirklich komisch, thematisch äußerst seltsam.
Für die Leute, die nicht wissen, was ein Wampa ist, es ist ein Schneemonster. Und was macht ihr hier?
Ja, genau. Keine Ahnung.
Warum hört ihr uns? Naja, man will ja auch lernen. Also das ist das Schneemonster, was Luke an kopfüber an die Decke gehaucht hat.
Ja, das ist für Leute, die Star Wars schon mal gesehen haben. Wer es nicht gesehen hat, wird auch damit nichts anfangen können. Aber guckt Star Wars.
Zumindest Episode 4, 5 und 6. Die alten drei Teile.
Ja, okay. Das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Irgendwann machen wir das auf.
Ja, irgendwann.
Freut euch auf Folge 50.
Oh Gott. Schreibst du das alles mit?
Nein.
Folge 100. Ich schreibe mit Gloomhaven.
Okay, Folge 50.
Ich werde den Zettel und zwar wahrscheinlich gleich wegschmeißen und ist dann nicht mehr Folge 50. Was haben wir gesagt? Star Wars. Mega-Folge. 7 Stunden am Stück. Live.
Bis dahin hat Star Wars keine Relevanz mehr, weil Disney das
mit gut gemacht hat. Mark Hamill als Gast.
Okay, ich wollte ihn mal anfragen.
Okay.
Der ist ja auch auf Twitter.
Weitere.
Der antwortet bestimmt.
Weitere. Okay, wie gesagt, meine Woche ist fertig. Hattest du noch was?
Ich habe Race for the Galaxy gespielt. Jüngste. Ich glaube sogar heute, ja.
Okay.
Race for the Galaxy, das ist dieses nette kleine Spiel, wo man so einen Action-Selection-Mechanismus hat und der Gegner auch. Und wenn man zum Beispiel die Aktionen erkunden macht, dann kann man die machen und hat die besser und der Gegner darf die auch machen, aber längst ein bisschen schlechter. Und wenn keiner die macht, dann kommt die Aktion auch nicht. Das ist so der Grundgedanke dabei. Und es gibt Aufklären, Entwickeln, Besiedeln, weil das ist ein Weltraumspiel, wo man sich entwickelt und besiedelt. Und Verkaufen, Handeln und Konsumieren heißt das, glaube ich, und produzieren. Ja, und dann muss man Siegpunkte machen und Planeten besiedeln und es ist ein Kartenspiel, das ist nett, das ist ziemlich gut und wenn ich das öfters mit Leuten spielen würde, dann kann man das auch sehr, sehr hart spielen, also sehr turniermäßig spielen, glaube ich. Mhm. Da habe ich nicht so wirklich das Interesse dran, also ich habe da Spaß, das ab und an mal wieder rauszukramen und zu spielen. Macht mir sehr viel Spaß. Du hattest mal das Roll for the Galaxy, so ein Nachfolger-ähnliches Teil mit Würfeln statt Karten.
Ja.
Dir mal zugelegt. Hast du es mal gespielt?
Nee, noch nicht.
Okay, das ist auch schon 2 Jahre her oder so.
Kann sein. Es ist eins der vielen Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die ich hier im Schrank stehen habe.
Wir müssen mehr spielen.
Ja. Ja. Aber wir machen ja lieber Podcasts.
Wir haben auch da noch genug zu erzählen, offensichtlich.
Ja, erstmal schauen wir mal.
Ja, sonst müssen wir spielen und dann Podcast machen. Hey, gutes Konzept. Ja, weiter geht's.
Ja, mehr habe ich nicht.
Ja, ich habe auch nicht mehr. Ja, erzähl uns was über Klonk.
Klonk, ein Deckbauabenteuer. Ja, es ist genau das, ein Deckbauabenteuer. Es ist bis zu vier Abenteurer begeben sich in ein
Dungeon.
Dungeon, genau, mit verschiedenen Levelanhöhen, die auch eine Rolle spielen. In diesem Dungeon haust ein Drache und der, ja, schläft, glaube ich, noch. Nee, das ist gerade ein anderes Spiel. Der ist aktiv und merkt aber noch nicht, dass man da ist. Und man macht halt Krach, den sogenannten Klong, in Form von ja auch kleinen Holzwürfeln, ähnlich wie bei Automobiles. Und die kommen auch in einen Beutel zusammen mit den Drachenwürfeln und ja zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel, die ausgelöst werden durch die Spieler, werden aus diesem Drachenbeutel eine bestimmte Anzahl von Würfeln gezogen. Und ja, das ist, also A, hat jeder Spieler so einen Live-Track mit 2, 4, 6, 8, 10 Feldern. Und also man zieht aus diesem Beutel Würfel. Und sind es Würfel von den Spielern, kommen die auf diesen Live-Track und dann wird eben das Leben des Spielers weniger. Sind es schwarze Würfel, kommen die aus dem Spiel einfach raus. Das sind die Drachenwürfel. Was aber natürlich bedeutet, dass im Beutel weniger Drachenwürfel sind, was die Wahrscheinlichkeit steigern lässt, dass Spielerwürfel gezogen werden und dadurch das Leben weniger wird. Das ist das Timing-Desaster bei Klong.
Aber wann schlägt denn überhaupt der Drache zu?
Ja, das ist eine gute Frage. Weißt du es gerade im Kopf?
Ja, klar. Nicht. Pass auf, da gibt's ja, man hat ja wie im, es ist ja ein Deckbauabenteuer und deswegen hat man eine Handelsleiste, wo immer wieder verschiedene Karten, wie in Star Realms, Folge 1 bitte hören, wo verschiedene kaufbare Sachen hin und her rutschen.
Ja.
Und da gibt's auch das Symbol Drache greift an. Oder genau, wenn man diverse Schätze aufnimmt auf dem Spielplan, weil es gibt ja den bereits erwähnten Spielplan, der labyrinthartig durchschreitbar ist.
Ja.
Und auch da gibt es Schätze. Und wenn man diverse Schätze, besonders mächtige, siegpunktverheißende Schätze aufhebt, dann gefällt das dem Drachen auch nicht. Und die Angriffe intensivieren sich, indem er mehr Würfel zieht. Oder indem man mehr Würfel zieht. Und der Drache greift öfters an.
Genau.
Genau. Und wenn einer raus ist, also entweder durch Bewusstlosigkeit oder weil er meint, er hätte genug Schätze eingesammelt, dann greift der Drache auch noch vier Runden intensiviert an, also mit zusätzlichen Würfeln.
Genau, was also der erste Spieler, der rauskommt, der bekommt A, also diesen Meisterdiebmarker, der nochmal 20 Siegpunkte wert ist, ja, der ist im Prinzip ist der erste, der rausgeht, der endgültige Timer, weil vier Züge später endet dann auch das Spiel. Da werden dann nochmal die, genau, wie du schon sagtest, die Steinanzahl wird erhöht und dementsprechend ist die Chance wieder höher, dass man irgendwie komplett ausscheidet. Ja, es gibt, man startet, wie auch bei Star Realms, mit, ich hätte mich versehen, mit 10 Karten, das ist 6-mal plündern, 2-mal stolpern, 1-mal umgehen, 1-mal ducken, stolpern, hat nur den Effekt, dass man Klong macht, plündern ist Gold, umgehen ist, glaube ich, 2 Schritte und ducken weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, was es ist. Ich kann ja einfach mal hier, ich habe den Karton ja vor mir, mal in die Karten gucken. Wo sind die Decks? Ducken. Ah, okay.
Man zieht wahrscheinlich noch 5 Handkarten immer, ne?
Genau.
Und immer, man muss auch alle ausspielen. Das heißt, man muss dann den Krach machen, wenn man ihn hat.
Ja, ja, genau. Man kann nichts zurückhalten, man muss alles ausspielen. Deshalb kann man im Prinzip, ja, zumindest in den ersten Runden kann man auch einfach alles offen hinlegen, weil da ist jetzt eh nichts, was irgendwie mit Karten ziehen oder so wäre oder irgendwas rausnehmen.
Ja, es ist gibt, glaube ich, drei Ressourcen wieder, mehr oder weniger, 3 Symbole. Einmal Siegpunkte in Form von Geld, das man aber auch noch anders irgendwie ausgeben kann. Mhm. Auf einem Markt, dann gibt es Kampfsymbole, Schwertsymbole, wo die man einerseits braucht, um diverse Wege zu gehen, ohne Schaden zu nehmen. Weil da so Monster drauf sind, die muss man dann bekämpfen vom Hintergrund her. Das fühlt sich sehr, sehr eurolastig an. Also es ist nicht irgendwie, dass du würfeln musst und kämpfen musst, sondern du musst einfach die Symbole haben, sonst kriegst du den Schaden. Und man kann die auch benutzen, um extra Bonus auf der Handelsleiste da oben, wo die neuen Karten liegen, da liegt ab und an auch mal was, du brauchst zwei Schwertsymbole, um es zu bekämpfen, und dann kann man die ausspielen, um dann den Bonuseffekt davon zu kriegen. Und dann gibt's noch Stiefelsymbole, womit man sich dann über die Karte bewegen kann. Mit Stiefelsymbolen, je nachdem, wenn der Weg schwieriger ist, muss man mehr Stiefel ausgeben, wenn man schneller reisen will. Und diverse andere Erleichterungen gibt's auch noch. Also gibt's dann noch so Modifikatoren wie Fliegen und alles Mögliche. Ich glaube, ich hatte einen fliegenden Teppich beim letzten Mal. Der war cool.
Ich muss noch mal korrigieren kurz. Also Ressourcen, also ich würde Gold jetzt nicht per se als Ressource nennen, weil mit Gold machst du nichts. Das bekommst du ja eigentlich nur. Also doch, du kannst damit noch auf dem Markt was kaufen, aber das war's dann auch.
Ja.
Eigentlich also Ressource ist ja Talent, also dieses blaue. Genau. Mit dem du eben auch Karten kaufst. Ja, eben, deshalb.
Wichtigste habe ich nicht erwähnt.
Mit dem kauft man halt die Karten von der Handelsreihe.
Ja.
Und Bewegung, hast du Bewegung gesagt?
Ja, die Stiefel.
Ja, genau, die Stiefel. Und wie gesagt, ja, dann gibt es eben noch Gold, das sind die Siegpunkte. Und jetzt hatte ich eben noch irgendwas. Ja, und es gibt auch noch mal extra Siegpunkte, wo jetzt keine Ressource ist. Also bei dem Zauberbuch zum Beispiel, da bekommt man einfach 7 Siegpunkte für 7 Talent, die man dafür bezahlt. Es ist aber eine Karte, die in deinem Deck im Prinzip nichts macht. Die füllt das nur.
Ja.
Aber sie verschafft dir halt am Ende, und damit hatte ich, glaube ich, das letzte Mal ganz gut gearbeitet, Siegpunkte.
Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat.
Ich auch nicht, aber ich war es, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, war aber auch so ein Ding, was wir dann irgendwie am Ende noch als Absacker gespielt haben, was auch ein langer Absacker war.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, und das ist es eigentlich auch schon.
Es ist, erinnert so ein bisschen an diese Siegpunkte-Sache, das erinnert so ein bisschen an den ersten großen Deckbauer Dominion, der auch quasi die Siegpunkte als tote Handkarten in seinem, wo man die als rote Handkarten in seinem Deck sammelt. Und wer am meisten dieser Kartenpunkte hat, der hat dann gewonnen. Das macht ja Star Realms anders, dadurch, dass es zum Beispiel Star Realms, das ihr ja schon kennt, macht das ja anders, weil da hat man ja quasi Kampf und macht dann die Lebenspunkte des Gegners platt. Ansonsten, deswegen ist Klonk dahingehend eher klassisch. Und was halt du auch stark bemängelt hast, es gibt halt nicht wirklich eine Möglichkeit, das Deck wieder kleiner zu machen.
Ja, gibt's schon, aber nur sehr beschränkt. Und das ist halt was ich, weil ich halt so viel Star Realms spiele, nicht so gewohnt war, dass das, also das habe ich erwartet, dass das bei einem Deckbuilder drin ist, aber ich habe jetzt auch nicht mega viel Deckbuilder-Erfahrung, und daher kann das durchaus sein, dass das eher üblich ist. Für mich war es erstmal ein Nachteil, ja, und hat meiner Erwartungshaltung nicht entsprochen. Es war auch ein Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, ich bin da ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, auch erst zweimal gespielt. Einmal in der Runde, die im Prinzip nicht brauchbar war dafür. Und das zweite Mal dann eben mit euch letztes Mal als ja schwerer Absacker. Und ich denke, man braucht da noch ein paar mehr Durchläufe, um da bestimmte Mechanik zu erkennen und nutzen zu können für sich.
Das Ding ist ja, also generell, dass du dein Deck kleiner machen kannst, das ist oft tatsächlich dabei, gerade wenn du, ich meine, wir haben mal Great Western Trail gespielt, da ist es auch so, dass du dein Kuhstapel, deine Kuhstapel ist quasi auch, den kannst du entweder größer machen mit besseren Sachen und hoffen, dass du was Gutes siehst oder die dann abwerfen, oder du kannst den auch kleiner machen, sodass du dann halt nur noch am Ende 5 hast und dann immer die gleiche Hand hast. Also solche Sachen, die den Stapel kleiner zu machen, gibt es auch immer mal, also in den meisten Deckbauern. Wir haben auch Wettlauf nach Eldorado gespielt, was auch ein Deckbuilder ist. Da kann man die Hand auch kleiner machen. Und im guten alten Dominion auch, wenn die Karten halt mitspielen. Ist es immer eine valide Strategie. In den meisten Spielen mehr, mal weniger. Aber hier funktioniert das aus dem, also ich weiß warum, ich würde sagen, ich weiß warum die das bei Klonk nicht gemacht haben. Weil du sonst in die Situation kommen könntest, dass du, wenn du das Deck wirklich klein machen kannst, wirklich sehr klein machen kannst, sodass du nur noch die Karten ziehst, die du wirklich willst, dann kannst du Kombinationen fahren, wo du da ewig lange Züge machst, die viel, viel zu mächtig werden.
Und das ist ja der Sinn der Sache.
Und wenn du dann, ja, aber wenn du deinen Klong, zum Beispiel dein Geräuschmachteil, das rauskriegen kannst, ohne dass du wirklich das, dann würdest du ja nie wieder Geräusche machen, dann würde der Drache dich quasi gar nicht töten können. Das wäre...
Das ist toll.
Ja, das wäre natürlich wäre das toll.
Ich verstehe das Problem nicht.
Wenn das funktionieren würde, wäre das die einzige valide Strategie, die man ja vielleicht auch auskontern könnte, aber so würde das Spiel nicht funktionieren. Das ist, weil du halt das Spielbrett-Element hast. Und die Mitspieler, die das, die du dann, ja, es ist eigentlich eine interessante Sache, wo mir das gerade einfällt. Man blockiert sich ja da eigentlich nicht, ne? Also es ist, das große Kritikpunkt an solchen Deckbauern ist, dass du dein Deck baust und irgendwie was spielst und dir höchstens Sachen wegkaufst gegenseitig, aber du blockierst dich nicht. Gerade bei Dominion ist es so, dass du eher nebeneinander her spielst. Und hier blockierst du dich auch eher nicht. Du schnappst dir zwar Schätze weg, das ist die eine große Interaktion. Und ansonsten, wo sind noch mehr Interaktionen?
Ich überlege gerade, ob man im selben Raum stehen kann, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass es nicht so wäre.
Ja.
Ansonsten, nö, wird's dünn, da ist nicht viel.
Ja, man kann den Gegnern oder mit Kontrahenten Sachen wegkaufen, man kann taktisch früh rausgehen, wenn da eine sehr tief drin ist, um ihn halt dem Drachen länger aussetzen zu lassen, in der Hoffnung, dass er dann stirbt dabei. Aber im Grunde, es ist Interaktion da und es ist auch genug Interaktion da durch die indirekte Manipulation, aber direkte Konfrontation hat man nicht.
Nee.
Da finde ich Wettlauf nach Eldorado, wo man wirklich sich im Weg stehen kann, sodass man einen anderen Weg nehmen muss, insofern ein bisschen konfrontativer.
Ja, ist durchaus richtig.
Und gut, und Star Rams hat halt die Mechanik, dass du halt angegriffen hast.
Also ich habe ja gerade, ich bin mal gerade durch die Karten einfach durchgegangen, weil das ist überhaupt nicht mehr. Achso, genau, einfach mal zu gucken. Man kann halt plündern entsorgen und plündern ist, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, plündern ist, glaube ich, diese grundsätzliche Karte, dass du einfach ein Talent bekommst.
Achso. Ja, und die dann durch bessere Sachen ersetzt, mit denen du effektiver kaufen kannst. Also besseres Geld.
So ein, was habe ich gesagt, ein Plündern, ja, aus deiner Auslage oder dem Ablagestapel entfernen. Es gibt Karten, mit denen machst du Minusklong. Das ist halt ganz spannend. Es gibt Karten, mit denen machst du Plusklong, aber die haben dann andere positive Fähigkeiten. Das Einzige, was ich jetzt an konfrontativ noch gefunden habe, ist der Plausch. Alle anderen Spieler machen plus ein Klong.
Ja, stimmt. Das hatte ich auch mal gespielt. Das war lustig.
Das ist jetzt so das Einzige, was sich noch auf andere Spieler bezieht, was ich jetzt im Schnelldurchlauf hier noch gefunden habe.
Man kann andere Spieler in die Kacke reiten.
Sozusagen.
Ja, das ist auch nützlich. Ja, stell dir vor, du hast dein Deck wirklich auf Schleichen aufgebaut, sodass du theoretisch keinen Lärm mehr machst. Und dann sind solche Karten natürlich wichtig, dass die anderen Spieler trotzdem noch dir Klong da reinlegen können.
Ja.
Aber auf die Mechanik möchte ich auch, also es sind ja mehrere Mechaniken. Du läufst auf der Karte rum, mit den entsprechenden Symbolen musst du da durch. Bei manchen Wegen musst du halt zwei Fußsymbole haben. Und es gibt Wege, die funktionieren nur in eine Richtung. Dann hast du diesen Deckbaumechanismus und du hast diesen wirklich sehr, sehr eleganten, den finde ich wirklich super elegant und super cool, den Mechanismus, wo du einerseits Lärm machst, der Lärm wird dann in die Tüte von dem Drachen gelegt, wo auch noch quasi schwarze Würfel drin sind, die Fehlschläge sind, und dann, wenn der Drache angreift, wird vorher der Lärm, der bereits gemacht wurde, mit reingelegt, sodass die Wahrscheinlichkeit dann höher ist. Deine Farbe zu ziehen, wenn du mehr Lärm gemacht hast. Und weil dann erst überhaupt ist deine Farbe im Beutel drin. Und dann wird die gezogen und dann ist das der Schaden direkt. Also mit diesem einen Cube, dann wirklich den Lärm und den Schaden darzustellen, finde ich eine super elegante Lösung. Das ist wirklich das, was nicht das Deckbauaspekt, der ist auch cool, aber dieser Lärmmach-Schadensmechanismus, das ist wirklich das sehr elegante an den Klonk für mich.
Ja. Und es gibt halt noch gewisse, ich habe mir jetzt nochmal die Karten durchgeguckt und es gibt halt so gewisse, aber es ist halt dann relativ selten und es ist halt glücksabhängig, weil es halt so ein Kartenstapel ist und du weißt nicht, was kommt, aber du kannst verschiedene Strategien schon dir dann erbauen, wenn du die Karten hast. Es gibt zum Beispiel den Maulheld, der hat grundsätzlich, gibt dir einen Stiefel und null Talent, aber er gibt dir ein weiteres Talent für jedes Klong, das du in diesem Zug machst. Ist also durchaus interessant. Dann gibt's Edelsteinsammler, der hat so zwei Talent, macht dir minus zwei Klong und sagt, Edelsteine kosten in diesem Zug zwei Talent weniger. Und dann gibt's natürlich immer alle diese, die ich jetzt gerade genannt habe, beziehungsweise den Maulheld nicht, aber bestimmte Karten haben halt den Zusatz Begleiter und ja gut, wenn sich mindestens ein weiterer Begleiter in deiner Auslage befindet, ziehe eine Karte. Solche Sachen gibt's da halt. Und da kann man sich schon was zusammenbauen, aber wie gesagt, das ist halt sehr, sehr abhängig von dem, was du in die Reihe oben kriegst. Und wir hatten, glaube ich, auch mal den Fall, dass wir so eine Reihe hatten, wo wir eigentlich überhaupt nichts von haben wollten. Und dann steht das Spiel so ein bisschen. Da muss ich halt irgendwann mal irgendwer erbarmen, irgendwas zu kaufen, um was Neues aufzudecken. Und das geht halt auch immer nur, also er selber hat nichts davon, weil es wird nicht sofort aufgefüllt, sondern es wird erst am Ende deines Zuges aufgefüllt. Das heißt, der nächste oder die nächsten Spieler haben dann was davon, aber du selber, ja, bist halt irgendwie der, der die Blockade löst, aber hast nichts davon, verwässerst dir eventuell dein Deck. Ja, ist jetzt auch ein bisschen.
Genau, das eines der größten Probleme, die ich mit Star Realms hatte, ne? Dass genau das bei Star Realms ja auch das Problem ist. Dass wenn ich was wegkaufe und kann das, dann kommt was Cooles hinterher, dann habe ich oft kein Geld mehr, um mir auch das zu holen. Und dann bist du dran und kannst dir das Coole kaufen.
Ja, aber da ist es halt auch eine durchaus valide Strategie, eben die Trade Row so zu gestalten, dass dein Gegner dann nicht, also zumindest wenn du irgendwie denkst, du bist vorne, aber das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, eben dann zu sagen, ich kaufe jetzt nichts, weil ich will von dem nichts, mein Deck ist gut genug, ich kann damit arbeiten, ich habe eine gute Chance, den Gegner damit runterzukriegen, zumindest im Status Quo, und dann soll er sich eben so eine schlechte Karte holen und mir vielleicht was Schönes hinlegen. Und das ist bei Klong jetzt nicht so extrem gegeben.
Das stimmt wohl. Ja.
Ja.
Dann habe ich mir nochmal, es gibt eine App dazu.
Ja.
Und die kommt jetzt nicht bei hinter der Schachtel, sondern jetzt noch. Es ist eine nette kleine App, die funktioniert auch nicht ohne das Spiel. Also es ist eigentlich auch die App von der ganzen Firma, die auch für Fusion und für so ein Lampenspiel und für Clonk in Space diverse Angebote dann hat. Und das Spannende bei der App ist, dass man einerseits Solo-Herausforderungen hat. Man kann das Klong dann alleine spielen und muss dann halt diverse Aufgaben erfüllen und kommt dann immer weiter in der App. Und was auch noch ganz nett ist, man hat den Overlord-Modus. Das heißt, man kann dann mit drei, vier Leuten oder auch alleine mit einer Person, weiß ich gar nicht, aber mit zwei Personen auf jeden Fall, gegen den Overlord, gegen einen computergesteuerten App-Overlord spielen, der dann irgendwie nochmal Hindernisse reinbringt. Das ist auch eine interessante Sache, dass man ein bisschen wirklich koop-mäßiger spielt dann. Ja. Und das müssen wir uns auch nochmal genauer angucken. Das lohnt sich, glaube ich, wirklich.
Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich bin ja jetzt irgendwie App-unterstützte Solo-Spiele, finde ich gerade toll. Also kann ich bestimmt mal ausprobieren bis zum nächsten Mal.
Sehr gut, sehr gut.
Es ist auch was, also Klong an sich ist ja auch für 2 bis 4 Spieler, also das Solo auch überhaupt nicht vorgesehen. Von daher ist es immer spannend, was dann mit so einer Unterstützung daraus wird und wie es funktioniert und wie es umgesetzt wird.
Ja, das stimmt.
Aber bisher noch nicht gemacht, deshalb können wir auch nicht großartig drüber reden. Nur der Hinweis, es gibt eine App.
Ja.
Und sie kann benutzt werden, auch alleine.
Also alles im All muss ich sagen, Klong hat mir sehr, sehr gut gefallen, doch. Würde ich nochmal spielen.
Gut, dann machen wir das bei Gelegenheit mal.
Jenseits der Schachtel mit dem Thema passend zu dem Deckbauer Klong, das Online-PC-Spiel Slay the Spire. Ich hab's nicht gespielt. Du, Robert?
Ja, allerdings ein bisschen, ab und zu. Und auch, das ist auch so ein Spiel, bei dem man gerne mal 2-3 Stunden hängen bleibt, wenn man noch einen Run machen möchte. Ja, auch ein Deckbilder im weitesten Sinne. Wie starten wir denn mal? Es ist sehr, sehr unterschiedlich im Aufbau. Also nein, es gibt ein grundsätzliches Spiel, da gibt es inzwischen, glaube ich, 3 Charaktere. Es ist alles noch in der Beta-Phase. Ja, es geht darum, im Prinzip einen Dungeon, den Spire zu durchlaufen, auf Monster zu stoßen, diese zu bekämpfen. Und das macht man alles, indem man Karten ausspielt. Man zieht auch immer 5 auf die Hand. Man startet. Ja, das ist auch so. Man startet mit, ich glaube, 8 Schlägen und mit 5 Schlägen und 5, weiß gar nicht, wie sie heißen, 5 Verteidigen. Und ja, für Gegner, die man besiegt, darf man sich dann eine neue Karte auswählen aus 3, die einem zufällig vorgeschlagen werden. Und so geht man eben durch den Dungeon und kämpft sich da voran. Man wächst, man wird stärker, manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist sehr, sehr zufallsbasiert. Und man muss immer so eine gewisse Balance finden aus Angriff, Verteidigung und den Spezialfähigkeiten, die Leute haben. Es gibt verschiedene Gegnertypen, es gibt einfache Monster, bei denen man sich dann eben am Ende einfach eine Karte aussuchen darf. Es gibt Bossmonster, da erhält man am Ende auch meistens, darf man sich aussuchen, eine aus 3 Relikte, die ja gewisse Dinge machen. Da gibt es wirklich zahlreiche Sachen. Zieh 2 Karten mehr am Anfang des Zuges, hab eine Energie mehr am Anfang deines Kampfes. Also wirklich, da ist so viel drin. Es ist manchmal absurd, wenn man so einen Run macht und dann irgendwie 30 von diesen Relikten da drin hat und das kannst du fast gar nicht mehr nachvollziehen, was da alles drin ist. Was gibt's noch? Es gibt irgendwie jeder 10. Angriff macht doppelten Schaden. Es gibt auch Relikte, die durchaus negative Effekte haben, wie jedes Mal, wenn du einen Raum betrittst, also alles, jeder Schritt auf der Karte, den du gehst, ist ein Raum. Jedes Mal, wenn du einen Raum betrittst, verliere einen maximalen Lebenspunkt. Also wirklich, du hast am Anfang, glaube ich, 70 Lebenspunkte und wenn du das Ding drin hast, aus irgendeinem Grund, dann... Wobei, das ist gar kein Relikt, warte mal. Nee, das ist aus den täglichen Missionen. Das ist was anderes. Das ist, ja, das ist einfach was hier mitgegeben wird.
Aber es gibt tägliche Missionen.
Es gibt tägliche Missionen, die kann man, ja, also sinnvollerweise spielt man sie einmal. Der 2., 3., 4. Versuch wird nicht gewertet. Also es gibt da eine Highscore-Liste. Aber wie gesagt, da gibt's dann solche Sachen. Also da gibt's immer 3 von diesen Dingern. Mal positiv, mal negativ, mal ein bisschen gemischt. Die du einfach hast. Das sind aber keine Relikte, das sind sondern einfach grundsätzliche Eigenschaften, die manchmal auch bewirken, dass du irgendwie ein seltenes Relikt erhältst oder sowas. Also da ist wirklich unheimlich viel drin und dieses Relikte-Sammeln macht schon Spaß. Es gibt von diesen Eigenschaften gibt's auch, dass nicht nur die Bossmonster Relikte abwerfen, sondern jeder Gegner. Und das ist natürlich fantastisch, weil dann hast du wirklich irgendwann oben die ganze Leiste voll und kannst es nicht mehr nachvollziehen. Und es gibt insgesamt, 3 Level und am Ende dieses Levels wartet immer ein großer Endboss, der immer ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen härter ist, ganz besondere Eigenschaften hat. Es gibt jede Menge Eigenschaften, die man benutzen kann, die man verbessern kann. Es ist so viel Zeug. Also wenn ihr Bock habt auf sowas, dann spielt es einfach mal. Ich kann da jetzt eine Menge erzählen, aber ich werde da kein Ende finden, weil dieses Spiel auch im Prinzip kein Ende findet. Irgendwann bin ich tatsächlich dazu übergegangen, diese täglichen Missionen zu spielen, weil es ganz lustig ist, weil da auch zuerst ein neuer Charakter, den es im normalen Modus noch gar nicht gab, verfügbar war, mit dem man dann spielen konnte, der jetzt wieder dann über seinem Kopf so 3 Orbs hat, die man sich da erstmal hinmachen muss durch Karten, die dann verschiedene Eigenschaften haben. Also wie verteidigen, also diese Orbs haben grundsätzlich 2 Modi. Einmal am Ende deines Zuges werden sie, wird die passive Fähigkeit benutzt? Oder ist es die aktive? Es wird auf jeden Fall eine von diesen beiden Fähigkeiten wird benutzt. Und die andere ist, also entweder, wenn du jetzt drei Orbs hast und du hast die schon voll und du generierst durch eine Karte einen vierten, dann wird der vorderste entladen, geht also raus und dann wird die zweite, zweite Fähigkeit von diesem Orb aktiv. Das ist zum Beispiel bei Verteidigung, ist es, glaube ich, am Ende deines Zuges kriegst du 2 Verteidigungen und wenn du ihn entlädst, kriegst du 8 Verteidigungen oder sowas. Es gibt auch einen, der ganz gut ist, wenn er ein bisschen länger drin ist, weil jedes Mal am Ende deines Zuges wird er um 3 erhöht. Und wenn er sich wird er um 3 erhöht und wenn er sich entlädt, ist halt dann der Gesamtwert, wird dann als Schaden ausgegeben. Und man kämpft sich da halt so durch und es ist ein Zeitfresser und es ist schon so ein suchtiges Ding. Aber es ist ganz lustig und ganz nett, aber man kann auch Karten entfernen, also es ist schon alles da, also es gibt so Lagerfeuer, an denen kann man sich entweder ausruhen, also Lebenspunkte heilen, oder man kann eben an den Lagerfeuern kann man sich aber nur Karten verbessern, also modifizieren. Jede Karte hat 2 Verbesserungsstufen. Und beim Händler kann man sich eine Karte entfernen. Also es geht aber nur einmal. Da gibt's dann aber natürlich auch wieder Relikte, die diese Begrenzung aufheben. Da geht's dann unendlich oft, aber es kostet halt auch Geld.
Aber das Spiel selber kostet kein Geld. Also es kostet Geld einmal, wie ein Computerspiel halt, und dann war's das.
Genau, ja.
Keine Ingame-Käufe, keine Turnierteilnahmebedingungen, Einzeltransaktionen.
Im Status quo aktuell, in diesem Beta-Stadium, in dem es jetzt ist, nee, gibt's das nicht. Okay. Und es sieht auch nicht so aus. Also die Menüpunkte waren immer schon da, sie wurden jetzt nach und nach freigeschaltet. Das gibt's da nicht in dem aktuellen Menü, in dem es so wie es ist.
Sehr schön. Und man hat von der Grafik her, man hat eine Handvoll Karten unten am Bildschirmrand. Genau. In dem Raum, wo man ist, links sieht man seinen Held und rechts sieht man dann die Monster, gegen die man kämpft, die dann in unterschiedlichen Kombinationen sind. Und dann spiele ich quasi aus meiner Hand eine Handkarte aus, die dann Schaden, Angriff, Verteidigung, sowas macht.
Ja, oder sie zieht was oder sie, da gibt's wirklich dutzendfache Sachen, die man da machen kann. Die Gegner haben verschiedene Eigenschaften. Es gibt auch verschiedene Gegner. Es gibt immer so Gegner, die sich so ein bisschen unterstützen. Also einer heilt immer und der andere haut drauf. Es gibt auch, das sind nicht mal Bossgegner. Es sind nicht nur Bossgegner, aber Bossgegner gibt es auch. Es gibt Gegner, die andere Gegner beschwören. Und wenn du aber den Hauptgegner besiegst, dann verschwinden auch die kleineren. Mhm. Solche Sachen gibt es da auch. Es ist unheimlich viel drin.
Und man spielt aber nicht gegen einen anderen Spieler, sondern immer nur gegen das Spiel.
Ja.
Mit einem Helden gegen eine Horde, einen Turm voll Monster.
Genau. Also das Maximale, was du da in Interaktion hast, ist bei diesen Tagesquests, die dann am Ende zu sehen, ob du irgendwie es geschafft hast, in die Highschool-Liste zu kommen, die natürlich andere Spieler auch generiert haben.
Ja. Okay. Das ist Slay the Spire.
Ja, also wenn man da, hast du es gerade offen, weißt du, was es kostet?
Nein, weiß ich nicht.
Ich
kaufe meine Spiele meistens sowieso im Summer Sale oder im Weihnachts Sale und lasse die dann 3 Jahre lang auf meinem Rechner, bevor ich die dann mal anfasse.
Slay the Spire kostet, für diese Anfrage wurden keine Suchergebnisse übermittelt, what? Wir stimmen Dinge gerade nicht.
Wir sind Profis am Werk.
Ja, aber so richtig gut vorbereitet, wie man das kennt.
Nicht von uns.
Nee. Lass mich gucken. Also in Dollar sind es 16. Dann wird es, wie gesagt, so 15, 20 Euro wird es kosten.
Tipp, tipp, tipp.
Tipp, tipp, tipp. Ah, das sind sogar Euro. 16 Euro kostet das jetzt im Early Access.
Ja. Kann ich bestätigen.
Gut.
Ja. Und das war auch wieder mal diese Folge Chaosbären.
Ja, wo auch einfach hier kann man nicht mit Profis arbeiten, hier sind Chaoten am Werk.
Ja,
aber gut, dass wir es in den Namen aufgenommen haben, weil es passt dann einfach.
Ja, genau. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dann noch jemanden grüßen, nämlich alle Leute auf Twitter, die ihren Käsekuchen ohne Rosinen essen.
Die anderen kann man auch nicht verstehen. Es ist ein Unding. Es ist ein Unding. Da bin ich sogar dabei diesmal bei den Grüßen. Und apropos Twitter, da findet ihr uns natürlich auch einmal unter @chaosbären für diesen Podcast, dann den Björn unter yellowgeekbear und meine Wenigkeit unter hockeyblogger. Schreibt uns gerne auch eine Mail an chaosbärenhöhle@gmail.com. Das ist da, wo die Chaosbären zu Hause sind. Und ja, schreibt uns, was immer ihr auf dem Herzen habt, Anregungen, Kritik, Wünsche, gerne gelesen.
Bis dann, spielt einfach weiter, ne? Tschüss.
Ciao.